2. Julisses. Von Oriteles Wohnung zum Achada am Friedhof hatte ich fast einen halben Tag gebraucht. Ich wusste nicht mehr genau, wie ich dorthin gefunden hatte, und ich wusste nicht, warum ich plötzlich zu Tals Grab wollte. Kurz nach seinem Tod war der Friedhof ein- oder zweimal in den englischen Kanal 10-Nachrichten nicht besonders freundlich erwähnt worden. Eine Stimme wie aus South Park sagte, die Nummer 3 der Peace Now-Bewegung war ein ehrgeiziger Amman-Agent, auf dessen Konto ein halbes sudanesisches Dorf geht. Jetzt ist Nummer 3, genauso wie die armen Afroafrikaner, nur noch ein Haufen toter, hohler Knochen, gut genug zum Schnitzen von abessinischen Hirtenflöten. Er liegt auf dem Achada am Friedhof in Bat Yam und wird nicht einmal von seiner eigenen Mutter besucht. Der einzige Friedhof, den ich kannte, war der jüdische Friedhof in Prag, wo der angeblich so witzige Erfinder von Josef K. seit 80 Jahren lag und neben sich ein Plätzchen für mich warm hielt. Aber der Achada am Friedhof in Bat Yam? Nie gehört. Die Leute, die ich am alten Busbahnhof danach gefragt hatte, hatten mich in ein falsches Cherut-Taxi gesetzt. Oder war es der neue Busbahnhof gewesen? Und war vielleicht nur mein eigenes Fremdarbeiter-Hebräisch daran schuld, dass ich erst kurz vor Ashkelon, als links und rechts von uns die ersten Hamas-Raketen explodierten, merkte, dass ich hier nicht ganz richtig war? Am Ende, ich glaube, ich lehnte schon eine Weile benommen am Ortsschild von Ashkelon, nahm mich ein junger, trauriger Druse zurück nach Norden mit, der ständig über seine geschwollenen Testikel redete, die er aus Scham seit 3 Wochen keinem Arzt gezeigt hatte. Als im Autoradio Mama's Legs von Lou Harper kam, sagte er, selbst überrascht davon, mit weit aufgerissenen roten Beduinenaugen, »Scheiße, ich hab Karten für das Lou Harper-Konzert in Caesarea, das erst in Israel seit dem Litani-Krieg und jetzt das. Dieser alte, scharfe Amerikaner macht mit seinem Wuschi-Muschi-Sound immer noch alle Frauen verrückt. Ich dachte, ich könnte in seinem Fahrwasser eine von ihnen abschleppen. Was soll ich zu ihr sagen, wenn wir im Bett liegen? Kühl mir die Eier?« Er kratzte sich zwischen den Beinen, lange, ausführlich, mit schmerzverzerrtem Gesicht, und dabei fuhr er in leichten, aber einigermaßen ungefährlichen Schlangenlinien. Ich kratzte mich auch zwischen den Beinen, weil man das unter Männern so macht. Er sagte, er müsse in Ruhe darüber nachdenken, wem er die Karten schenken könnte, aber bestimmt nicht mir, ich solle mir bloß keine Hoffnungen machen. Ich sagte, hey, in Bayer, Motek, danke fürs freundliche Angebot. Und dann dachte ich, apropos unter Männern, wo war ich eigentlich, als ich noch glaubte, dass Noah in den Händen dieser sudanesischen Untermenschen war, die ihn in Kürze enthaupten würden? Warum fuhr ich damals nicht sofort nach Darfur, um ihn zu suchen und mit seinen Entführern zu verhandeln? Warum war ich nicht von Berlin nach Israel geflogen und hatte im Herzlstil ein paar unsichtbare, schleimige Besuche bei den dicken Safari-Look-Typen von Shin Bet gemacht? Weil, Männerfreundschaft hin oder her, mein Leben ohnehin schon kompliziert genug war. Und Komplikationen hasste Mamaschas überempfindlicher Sohn mehr als Wowa den Schrecklichen. Dass Noah den Janjaweed-Krimi erfunden hatte, machte die Sache nicht einfacher. Ich konnte sauer auf ihn sein, durfte aber nicht auf ihn sauer sein. Weil ich es war, der nicht okay gehandelt hatte. Darum war ich noch wütender und dieses herrliche, schmutzige Gefühl musste ich verstecken, denn wen hatte ich sonst auf der Welt außer ihm? Und das machte mich umso wütender, einsamer, neurasthenischer. Ich kratzte mich wieder, jetzt fast genauso gequält wie der hektische, panische Druse neben mir, und plötzlich wurde mir klar, dass ich seit Tagen schwitzte, jede Stunde, jede Minute, und kalt war mir auch. Der Schweiß sammelte sich in meiner legendären Trichterbrust, die Dr. Tschupczyk einmal so lange erstaunt abgetastet hatte, bis er ausrief, »Das sieht nicht gut aus, Schriftsteller, wo ist hier noch Platz für ein Herz?« Von dort floss ein kleiner Schweißbach links und rechts an meinem Bauchnabel vorbei, und das kühle Rinnsal sammelte sich am Hosenbund, wo es mich fürchterlich kitzelte. Ich machte, um mich besser kratzen zu können, den Gürtel auf, kratzte mich noch heftiger und sah gedankenverloren an mir herab. Was war denn das? Tweed, mitten in der israelischen Hitze, 1 Quadratmeter dickes, haariges, rot-blau-graues Harris-Tweed, aus dem Dries van N. persönlich einen Wintermantel geschneidert hatte? Wieso hatte ich Noahs Ghetto-Überzieher an? Warum nicht auch noch Djeduschkas rote Armee-Fußlappen und Wovas Winterfellmütze? Ich hatte keine Ahnung. Ich machte die Augen zu und wieder auf. Ich grinste ein paar Mal künstlich, so wie bei meiner neuen Antimigräne-Kopfhautübung. Ich wiederholte das Ganze und dachte, hoffentlich funktioniert an diesem schweren, chaotischen Tag wenigstens mein Langzeitgedächtnis. Und dann sah ich endlich den Mann, der mir den Mantel, nach einer unfeinen Drohung, ein, zwei Tage vorher gegeben hatte. Er hatte immer noch etwas von dem dicken, armen, wild gelockten 12-jährigen Avi Blumenstein der Mahane-Zeit, dieser hysterischen, aber harmlosen Sobernheim-Tage, als er den Gartenstein-Schwestern und anderen Mädchen einen Ritt auf seinem Dauerständer für einen Zehner oder das Versprechen ewiger Freundschaft anbot. Und gleichzeitig war er der zu früh gealterte 43-jährige Upper East Side-Fettsack, gelbe durchscheinende Haut auf dem Arschbackengesicht, billig glänzendes Toupet aus braunem Kunsthaar, ein goldenes Chai auf der Brust, so groß wie eine Latke, der mit klinisch bedingten geilen Blick in die Welt guckt, immer die Fragen auf den Lippen, wen kann ich ficken, was kann ich kaufen oder verkaufen. Aber was war das? Diese Traurigkeit, dieser Ernst, die waren neu. Avi hatte ein Bein auf die tausendknotige Wurzel eines uralten indonesischen Gummibaums gestellt, nur als letztes Merav-Ablassgeschenk im Sinne der Balabanschen Geld-ist-alles-Doktrin. Er stützte den schweren, schinkenkeulenartigen Arm auf dem noch fetteren Oberschenkel ab. Er telefonierte konzentriert, aber genervt, mit jemandem in Deutschland, in diesem hektischen Extra-Jiddisch, mit dem sein Vater Garik und Schleumel und die anderen Hamburger, Frankfurter und Berliner Gangster seit dem Krieg ihre deutschen Geschäftspartner bewusst einschüchterten. Und als er mich vor dem Gartentor des Villales auftauchen sah, winkte er mich sofort mit sorgenvoll gerunzeltem Mopsgesicht herein. Dann legte er auf und sagte, während ich ihm auf der steilen Gartentreppe entgegenkam, mit seiner völlig normalen, netten, hormonell unzerstörten Stimme in seidigem Hochdeutsch: Geschafft. Das erste 100-Millionen-Geschäft meines Lebens, kurz vor dem Abschluss. Das Liebermann-Karree in Berlin, ich reiß es ab und stell einen Wohn- und Geschäftsblock hin, bei dessen Anblick sogar Chinesen Depressionen kriegen würden. Und du, Soli? Bist du endlich fertig mit meinem Buch? Was machst du, wenn du etwas Großes geschafft hast und vor dem schwarzen Loch stehst? Ach, immer nur diese Komplikationen. Avis Memoiren, die ich schreiben sollte, gehörten auch dazu. Ich antwortete nicht und wartete, und er sagte nichts, und ich sagte, »Wie siehst du das, Blumenschwein? Sollen wir Juden auch von der Arisierung profitieren?« »Wie meinst du das, Soli, und wie sieht das dein Vater, der Ex-Kommunist? Man hört, im Zeitalter der totalen Verstaatlichung ging es ihm am besten.« Ich sagte wieder nichts, und plötzlich lachte er und gab mir recht. »Ja, korrekt, das ist ja auch mein Problem. Aber denk an die Gestapo-Zentrale am Neuen Wall, wo später das Bauamt war und mein Tate jeden Monat mit 10 Flaschen Wodka und 10 prallen Geldkuverts vorbeischneite. Ich hab's im Blut.« Noch während er redete, wich die Melancholie im Zeitraffer aus Avis verblühender, schwerenöter Visage, dann war sie noch schneller wieder da. Hinter seinem großen, mopsäugigen Kopf eines leidenden Allesfressers erkannte ich in der orangebraunen Nachmittagssonne allmählich das Villale, Noahs Villale, das jetzt Meravs und Avis Villale war, diesen millionenteuren Nachweis von Noahs Erbenschlamassel. Nicht schlecht, so ein Haus zu haben, dachte ich. Das dramatisch schräg fallende Nachmittagssonnenlicht verwandelte die Zaha-Hadid-Gedächtnisfassade in ein Feuerwerk rautenhaft explodierender Schatten von Fenstersimsen, Balustraden und kahlen Zypressenzweigen. Halb heruntergezogene Jalousien sandten die Botschaft aus, wer hier wohnt, ist total sicher, der lacht, liest und schläft viel. Zwei Riesengeckos jagten einander auf dem sandfarbenen Jerusalemstein, und das leise Kratzen ihrer Schwänze über den unverputzten Fugen vermischte sich mit dem Tack-Tack-Tack der Rasensprenkler. Ich lächelte neidisch und dachte, der Buddha steht bestimmt hinten am Pool, am Kopf des von Merav verlängerten Beckens, und hält Wache über dieses glückliche Haus. »Schön, nicht?« sagte Avi, nachdem er meinen Blick entziffert hatte. Ich nickte stumm. »Sie ist nicht da, falls du zu ihr wolltest. Und weißt du was, Soli? Scheiße, bin ich froh, dass sie nicht da ist, obwohl sie genau die ist, die ich seit meiner verfehlten Hormonbehandlung gesucht habe. Fickt wie ein Karnickel, macht Geschäfte wie Soros und weint nur, wenn sie wütend ist.« »Schwarzes Loch Nummer 2«, sagte ich. »Genau«, sagte Avi, »aber reden wir von was anderem. Du musst Papas Schmiergeldbesuche am Neuen Wall im Fett aber nett reinschreiben. Du musst schreiben, wie ich mich mit meinem verbrecherischen Erbe herumplage. Aber das hast du bestimmt sowieso schon gemacht, du beschissener Wahrheitsfanatiker. Gibt es eigentlich auch ein Kapitel mit meinen geldphilosophischen Betrachtungen? Nicht zu sehr von oben herab, bitte.« Ich überlegte kurz, ob ich ihm endlich die Wahrheit über den Stand meiner Arbeit an seinen Memoiren sagen sollte, entschied mich aber natürlich dagegen. »Reden wir«, sagte ich, »lieber zuerst von dem Buddha. Kann ich ihn sehen? Darf ich ihn sehen? Ich weiß, er gehört Noah und mir nicht mehr, aber ich war immer so glücklich in seiner Nähe.« »Unmöglich«, sagte Avi. »Er ist auch weg. Sie hat ihn Rami geschenkt, bevor sie nach Polen fuhr, und Rami hat mit ihm Yerida gemacht. Seine dritte oder vierte. Wie oft, glaubst du, kann man Israel in einem Leben verlassen? Kommst du trotzdem mit rein? Was willst du hier eigentlich? Das Manuskript hättest du mir auch mailen können.« Nichts als Komplikationen. Während der Druse neben mir bei 130 Kilometern pro Stunde anfing, seinen Kopf gegen das Lenkrad zu schlagen, glaube ich, und danach etwas unter seinem Sitz zu suchen, das weiß ich genau, während sein Subaru immer wieder nach links oder rechts ausscherte und einmal fast einen anderen Subaru wahrscheinlich gestreift hätte, sah ich, erstaunt von der fotomechanischen Extraklasse meines langsam erwachenden Gedächtnisses, mein eigenes, dummes, erschrockenes Gesicht vor mir, als ich von Avi erfuhr, dass der Buddha weg war. Das war aber noch nicht alles. Gleichzeitig wurde mir, und hier wurde meine Erinnerung fast physisch, regelrecht übel vor Angst bei der Idee, dass ich mich nie mehr in der Nähe des 1000 Kilo schweren Fettklopses aus muschirotem kampuhesischem Sandstein aufhalten würde, und das überraschte mich, den fanatischen Rationalisten und notorischen Nichtmystiker, ganz besonders. Dabei hatten der Bruder und ich bislang nur einmal das Vergnügen gehabt, damals im Atelier von Darius Mann in Hamburg, als Noah und ich uns davon überzeugen wollten, dass er überhaupt existierte. Und wie er existierte. Ich stand, saß und ging auf und ab vor ihm an jenem weißen Hamburger Nachmittag wie ein Verliebter. Auch das sah ich jetzt mit meinem dritten Auge einigermaßen deutlich. Ich rauchte eine R1 nach der anderen, trank Wodka und schaute in seine gütigen blinden Äuglein, und als ich später im Zug zurück nach Berlin stand, fühlte ich mich derart unneurotisch, dass ich schon wieder Angst vor einer besonders schlimmen Neurosenattacke hatte. Aber sie war nicht gekommen. Und auch noch viele Tage später fühlte ich zum Glück nichts. Wie hatte der armlose, harmlose Buddha in seinem steinernen, 300 Kilo schweren Lendenschurz, Gesicht wie Khrushchev, aber Piercing wie Lady Gaga, das gemacht? Ich kann es nicht sagen. Und wenn ich es könnte, dann wäre sein Zauber wirkungslos. Wie auch immer, an diesen weißen Hamburger Nachmittagszauber dachte ich später noch oft, wenn ich nicht schlafen konnte, wenn ich mit einem neuen verrückten Hautausschlag bei Dr. Tschubczyk in der Praxis saß, wenn mich eine Geliebte länger als 10 Minuten nicht zurückrief, und sofort wurde ich ruhiger. Als Noah mir dann die 40.000 auf mein Tel Aviv-Konto überwies und als Verwendungszweck reinschrieb, erste Rate Buddha-Deal, Rest folgt, B bleibt in Herzlier P und N nicht im Jenseits, hahaha, reagierte ich, panisch wegen des drohenden Buddha-Verlusts, mit einer maximal unbuddhistischen Panikattacke. Statt mich über das Geld und Noahs Wiederauferstehung zu freuen, irrte ich zuerst stundenlang mit einem großen schwarzen Karma-Loch in meiner ohnehin schon porösen Künstlerseele durch Nord-Tel Aviv. Und jetzt stand der Buddha also nicht einmal mehr im Garten des Villales. Jetzt war er für immer weg. Jetzt ließ er mich ganz allein in diesem verfluchten, heißen, noahlosen Orient. Ich sah den traurigen Avi, der wieder telefonierte, traurig an, und plötzlich war ich 3 Jahre alt und lebte ohne Mamasche in Moskau, und Avi war Djeduschka und telefonierte mit ihr in Prag. Er sagte, dass er mich auch noch bis zur Perestroika behalten würde, wenn sie und Vova es wollten, worauf ich Djeduschka, alias Avi, den Hörer aus der Hand riss und weinend schrie, »Mami, Mami, ich will endlich zurück!« Und dann hörte ich Avis Stimme und er murmelte, »Kenne ich, das Gefühl kenne ich, Soli, echt. Jetzt hör aber auf mit dem Balagan, also, was willst du hier?« An diesem relativ unterhaltsamen, überraschend einfachen Punkt meines Versuchs, mich an die Vorkommnisse der letzten Tage zu erinnern, sagte auch der Druse neben mir etwas. Er sagte, so ungefähr, »Ich glaube, dein Kumpel liegt auf dem Ephraim-Kishon-Friedhof. Da kommen alle mit einem gewissen Show-Hintergrund hin.« Dann beugte er sich wieder vor und kramte immer nervöser unter dem Fahrersitz und fuhr in noch schlimmeren Zickzack. »Ich glaube«, ich sagte daraufhin zu ihm, »nein, nein, es sei garantiert der Achadam-Friedhof. Das hätte ich deutlich im Radio gehört. Außerdem sei Thal nicht gerade ein Showtyp gewesen. Vielleicht habe er den Skandal geliebt, ja, aber um eines höheren Ziels willen. Und dass er sich selbst wegen des Mordes an 153 unschuldigen Afroafrikanern zum Tode verurteilt und exekutiert habe, sei wirklich alles andere als Show gewesen. Show, sagte ich, glaube ich, ist was ganz anderes. Show ist, wenn zum Beispiel dieser quäkende Tschach-Tschach von Tachana Merkazit, wie heißt er nochmal, zu Arturgemann? Danke, genau. Wenn der sich mit einer Frau, die nicht seine Frau ist, vor dem Rolex-Laden in der Ibn Gvirol aufbaut und damit angibt, dass er ihr eine Oyster Prince gekauft hat, der männliche Teil des Ischus wisse schon wofür und der weibliche auch. Oder wenn er allen Leuten erzählt, sie sei schwanger von ihm, obwohl sie vielleicht von einem ganz anderen schwanger ist. Ich will hier keine Namen nennen. Ich kann nur so viel sagen, es könnte sein, dass er verdammt nochmal jemand ist, der in diesem kleinen, lauten, klappernden, verfickten Subaru sitzt. Allerdings ist es nicht derjenige von den beiden, der gerade von seinem Reservedienst in Gaza zurück nach Nordgalilea fährt. Und übrigens wüsste ich gern, was derjenige die ganze Zeit da unten sucht. Seine Knarre oder was? Denn wenn er weiter so unkonzentriert fährt, wird er uns noch umbringen. Stimmt genau, sagte der Druse. Langer, fast eiförmiger Kopf übrigens, tausende schwarzglänzender Bartstoppeln, durchsichtiger Bashar al-Assad-Schnurrbart. Und ab da hielt er lieber wieder die Klappe. Avi hatte seine Frage noch zweimal wiederholt. »Was willst du hier?« sagte er zuerst leise. Dann etwas lauter. »Hallihallo, Soli, was willst du hier? Nur den Buddha besuchen?« Und dann gedehnt und theatralisch. »Quatsch!« »Ich will den Mantel«, sagte ich. »Ich will Noors schönen, dicken, warmen Wintermantel abholen. Merav hat gesagt, es wäre okay, wenn er ihn braucht. 18 Millionen für einen Mantel? Sie hätte schon schlechtere Geschäfte gemacht.« »Da meine Verlobte nicht da ist, weil sie gerade in irgendeinem Scheißwald in Scheißpolen irgendwelche 500 Jahre alten Bäume fotografieren muss, wirst du wiederkommen müssen. Was den Buddha angeht, Blumenschwein«, sagte ich, »ich hab's gehört.« »Was?« »Als du Scheißwald gesagt hast, hast du gedacht, hoffentlich verirrt sie sich und kommt nicht zurück.« »Nein, ich hab gedacht, hoffentlich wird sie dort von einer Scheißwiesentherde totgetrampelt.« »Echt, wirklich?« »Du hast sie doch gerade erst dem bekloppten Antiquitätenhändler mit dem kleinen Schwanz ausgespannt.« »Fuck, ich liebe meine Intuition«, stieß ich ein bisschen affektiert aus im klassischen metrosexuellen Soli-Noah-Sing-Sang, und ich meinte das nicht nur witzig. Aber manchmal ist sie natürlich auch ein Fluch. Er stellte wieder einen Fuß auf die Gummibaumwurzel, machte ächzend ein paar Dehnübungen, dann stellte er den anderen Fuß drauf, ächzte und dehnte sich wieder. Dann sagte er so ergeben wie früher, wenn er wollte, dass sich jemand im Schulbus neben ihn setzte. »Jetzt fällt es mir wieder ein. Sie hat extra noch einmal vom Flughafen in Warschau angerufen und gesagt, dass du den Mantel holen wirst. Ich glaube, ich weiß sogar, wo er hängt. Yoga, wo immer man steht und geht, ist fürs Abnehmen fast so gut wie chinesische Abführmittel.« »Was sind Wisente, Blumenschwein?« »Intuition, Soli. Ich dachte, ihr Schriftsteller kennt jedes Wort.« »Sowas wie europäische Bisonne. Sie fressen den ganzen Tag Eicheln, die den ganzen Tag von 500 Jahre alten polakischen Eichen runterregnen. Oder reiben sich nach dem Scheißen an den hochhaushohen Methusalem-Bäumen glücklich die Ärsche. In diesem riesigen, ekligen, grünen Scheißdschungel da unten haben sich ab 1941 fortfolgende auch ein paar von unseren Brüdern in Pyjamas versteckt. Aber es ist nie wieder einer von ihnen rausgekommen. Merav will, dass man auf ihren Fotos sieht, dass man sie nicht sieht. Oder umgekehrt, ich hab's nie kapiert. Es soll ihr Comeback werden als Fotografin, nach 15 Jahren als Mutter und nur Sklavin. Und immer nur Geschäftsfrau zu sein, sagt sie, ist für einen spirituell veranlagten Menschen wie sie zu wenig. Er grinste illoyal, aber auch traurig. Ich hab ihr trotzdem gesagt, sie soll fragen, wenn sie sich schon dort herumtreibt, was ein Hektar Urwald kostet. Vielleicht könnte unsere neue Merawi-Gruppe in Białowieża-Nationalpark etwas Schönes aufziehen. Na, sowas wie die Birkenauer Höfe in Auschwitz II? Woher weißt du das? Der Mann, der die Shoah verkaufte, Avi. Das wäre eigentlich auch ein guter Buchtitel. Es ist alles auf den Bändern, die du mir für deine Autobiografie diktiert hast. Leider hast du vergessen zu erzählen, dass die Idee von mir stammt, weißt du noch? Frühjahr 1988, du und ich auf den Gleisen von Auschwitz I... Ich sagte, man müsste hier eine Art Fünf-Sterne-Kasten hinstellen. Name Grand Hotel Umerziehung mit Jacuzzi, American Grill und permanenter Direktübertragung aus der Halle der Erinnerung in Yad Vashem. Und du hast dein Gesicht angewidert verzogen. Genauso wie jetzt, du Schmock. Das ist kein Ekel, falls du das denkst, du Mechanik. Ja, du bist Take ein Mechanik. Noahs Mam hatte recht. Das ist die Angst, dass ich gerade meine neue Diamantenplombe verschluckt haben könnte. Aber ich werde es trotzdem noch in dein Buch reinschreiben. Ich Wahrheitsfanatiker. Das heißt, du bist fertig? Sobald die Posaunen ertönen und der Meschiach gelandet ist. Ja. So plänkelten Avi und ich noch eine Weile herum. Über uns färbte sich der fremde orientalische Himmel rosa, dann rot, dann violett, und gleich würde es von einer Sekunde auf die andere Abend werden, als hätte jemand das große Licht ausgemacht. Es war kein schlechtes Gespräch, das wir führten. Fast auf Noah-Soli-Niveau, ich vermisste solche Gespräche seit Noahs Entführung und meiner Flucht. Das konnten nur wir, die deutschen Second-Generation-Typen. Schnell und gemein sein, aber immer auch ein Stück Mensch, immer auf der Suche nach einer tollen Ghetto-Geschichte, die nicht nur gut klang, sondern auch einen verborgenen Sinn hatte, einen fast schon mythischen Kern. Warum? Später, viel später, als ich bereits in Kiew am Flughafen saß, im verrauchten, zugigen Vareniki-Restaurant Svoboda, wurde es mir plötzlich klar. Weil die First Generation hunderte großer und kleiner Überlebens- und Sterbegeschichten hatte und in jeder steckte ein ganzer Roman. Und nur weil die Alten noch da waren und sie uns erzählen konnten, bekam ihr Geisterleben wieder ein bisschen Bedeutung zurück und irgendwie machten wir es wie sie. Wollte ich deshalb mit Noah nach Bucac? Wollte ich auch eine solche Geschichte erleben? Ja, darum auch. Avis Telefon klingelte wieder. Es war der helle, optimistische Sound von klimpernden Münzen. Aber er ging nicht ran und legte mir den tonnenschweren Arm, unter dem es selbstmörderisch nach Schweiß stank, bedrohlich auf die Schulter. Dann drückte er mich mit einer rüden, stupiden, verklemmten Zärtlichkeit an sich, die mich an Wovers seltene Umarmungen erinnerte. »Was den Buddha angeht«, sagte er, »kann ich nur sagen, dass ich froh bin, dass ich ihn wieder los bin. Hast du deinen Anteil von den 600.000 gekriegt?« Ich schwieg und nickte stumm. Ich glaube, ich nickte. Und weil ich dem heute so anlehnungsbedürftigen, ungewöhnlich komplexen Blumenschwein sowieso kaum folgen konnte, versuchte ich lieber, mich an ein paar besonders schöne Ghetto-Geschichten zu erinnern. Ich dachte zum Beispiel an Benny Piscator, den Riesenschmock, dessen Frau bei Purimbal im Atlantik 1998 oder 1999 drei Stunden lang mit dem israelischen Zauberkünstler verschwand. Und als sie auftauchte, sagte Benny der Riesenschmock zu ihr: »Und beim nächsten Mal zersägt er dich und ich krieg nur die Hälfte von dir zurück? Nein, es ist vorbei, du verlogene Tochter eines lügenden Vaters, du Katze im Sack.« Ich dachte an die winzige, blasse, leicht entflammbare Frau Alujewitsch, die berühmt dafür war, dass sie bei jedem Wetterumschwung eine Tourette-Attacke bekam, und darum wurde sie bei gleich zwei Treblinka-Prozessen als Zeugin wieder ausgeladen, obwohl sie in Treblinka mehr Verwandte als Zähne verloren hatte. Und dann dachte ich, wie so oft, an die letzten Yom Kippur-Bonbons in der zerknitterten, fettigen Nimm-Zwei-Tüte im Synagogenpult von Avis Vater, die sein verfressener Sohn nach seinem Tod vor Kummer sofort aufgegessen hatte. Und ich dachte, das ist noch immer die beste Story von allen. »Hör doch zu«, sagte Avi und presste mich noch mehr an sich. »Sie behandelt mich nicht gut.« »Sie schlägt dich«, sagte ich abwesend. »Sie hat sich 65% an allen Merawi-Gewinnen gesichert. Sie hat mich gezwungen, auf die Bühne des Mann-Auditoriums zu klettern und einen Dirigenten aus Deutschland zu ohrfeigen, der Wagner spielen wollte. Wenn sie abends nach Tel Aviv fährt, sperren sie mich im Haus ein, angeblich immer aus Versehen. Und ich muss oft im Fernsehzimmer schlafen. Das ist dieser lächerliche Raum, wo es keine Stühle und keine Sessel gibt, nur dicke, flauschige Flocati-Teppiche von Missoni und einen Flachbildschirm, so groß wie eine Wand. Dort liegen ihre und Noahs Mädchen zwischen Schulschluss und Mitternacht herum. Und wenn sie mich bestiegen hat, tritt sie mich manchmal einfach aus dem Bett. Und ich muss mich zwischen 1 und 2 auf den Teppich legen und mit ihnen die Funny Golan Show auf Kanal 10 gucken und meine Dauererektion verstecken. 1 und 2? Glaubst du, ich merke mir ihren Namen? Ach so. Du weißt nie, sagte Avi, was sich die kleine Königin von Saba als nächstes ausdenkt. Kauf mir den Buddha, hat sie gesagt, als wir mit Asti und liberianischen Riesenkrevetten unseren ersten gemeinsamen China-Deal in der Kantina gefeiert haben, 2000 Wohneinheiten in Tibet, auf dem Gelände des Ramoche-Klosters, das wir auch abreißen werden, dann gehöre ich dir ganz. Er ließ mich plötzlich los mit einer wilden, erstaunlich flüssigen Bewegung, verschwand im Haus und keine 30 Sekunden später kam er mit Noahs Wintermantel zurück, den er mir zärtlich auf die Schultern legte. Er tätschelte meine Wangen wie ein Mafioso und sagte: »Du und Noah, ihr seid so bekloppt.« Seine riesigen, braun und faltenumrandeten Menschenfresseraugen wurden feucht und dann sagte er: »Ihr seid echte Freunde, oder? Ich wollte auch immer so einen Freund haben und nicht bloß diese Marathon-Fick-Geschichten. Sex und Geld ist nicht alles, oder?« Und dann sagte er: »Wo war ich? Ach so, beim Buddha, genau.« Eine Stunde später kam Scheiß Rami in die Kantine rein, eingeklemmt wie eine Aktentasche unter dem Arm dieser riesigen rothaarigen Komikerin, die in ganz Herzlstadt dafür bekannt ist, dass sie noch nie eine Show zu Ende spielen durfte und als schlechte launisch Internetnote arbeiten muss. Ramis Schwanz, der wie immer aus seiner Hose raushing, war trotzdem größer als sonst. Ich hab's ihm gesagt: »Rami, hör zu, tut mir leid, dass ich dich aus Meravs Bett verdrängt habe, aber es scheint dir wieder ganz gut zu gehen. Und das wird dich noch mehr freuen. Ich übernehme jetzt auch den Buddha von dir und für den zahle ich.« Er sagte: »Ich häng am Buddha, Lenazzi. Er hat aus mir, einem kleinen Kriegsverbrecher, einen großen Buddhisten gemacht. Du bekommst ihn nur, wenn du mir sagst, ob du Merav mit deiner ganzen Seele liebst, ob du sie siehst oder ob der tote Erbenpinscher dahinter steckt.« Ich sagte: »Beides.« Er sagte: »Alles wegen der Merav-Fick-Klausel, oder? Das war seine Idee, stimmt's?« Ich: »Nicht so laut.« Die Komikerin sagte: »Der Erbenpinscher ist gar nicht tot, wir chatten wöchentlich.« Rami und ich sagten im Chor: »Natürlich nicht.« Am Ende haben wir auf einer Serviette den Kaufvertrag gemacht und dann haben wir alle zusammen noch eine Flasche Asti gesoffen und Merav hat mich in dieser Nacht nicht ins Fernsehzimmer geschickt. Und jetzt die kluge Schriftstellerfrage. Ich sagte: »Woher kennt der Mönch die Komikerin?« Er lachte eingeweint und umarmte mich noch fester als vorhin. Sie ist bei seiner und Meravs Verlobungsparty im Villerle aufgetreten und wurde aufgrund eines unangebrachten Witzes über die Peace-Now-Bewegung rausgeworfen. Nein, das war nicht die richtige Frage. Ich schwieg, atmete wegen seines Schweißgeruchs so selten wie möglich ein und dachte wieder an Garik Blumensteins fruchtige Nimm-zwei-Bonbons. »Nun? Genau, die Frage ist, wieso wollte Merav den Scheißbruder überhaupt haben?« Avi machte eine hysterische Frauenstimme nach. »Weil er mich an Noah und auch ein bisschen an den öligen Pseudomönch erinnert, weil ich beide irgendwie immer noch liebe, weißt du, Bubile, also Noah vielleicht noch mehr als Rami, der hat mir einfach immer zu viel über den Kreislauf des Lebens gequatscht, auch beim Sex, gerade beim Sex. Aber das alles hat wirklich gar nichts mit uns beiden zu tun, Avilein.« Dann sagte er wieder normal, aber bedrückt: »Und kaum hatte ich mich damit abgefunden, dass sie fast jede Nacht mit verheultem Gesicht vor dem Buddha saß, auch im Schneidersitz, auch halbnackt, sagte sie: »Ich hab's mir anders überlegt. Wir geben ihn Rami. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Er erinnert mich zu sehr an den hyperaktiven Vater meiner beiden superhyperaktiven Kinder.« Avi drückte den Arm so fest um mich zusammen, dass ich husten musste und sagte: »600.000, du Schmock. Einfach weg. Das ist das Gegenteil eines guten Geschäfts. Nun sag schon, was hast du mit deiner Hälfte gemacht?« »Was ist eigentlich ein Mechaniker, Avi?« »Ein Neidhammel. Und das hat Noahs Mutter über mich gesagt, dass ich ein Neidhammel bin? Wusstest du das nicht? Das hat doch jeder gewusst.« Der bescheidene Selfmade-Man in ihm schüttelte aufrichtig überrascht den Kopf und sein helles, künstliches Haar rutschte hin und her wie ein überschwappendes Cereal. Das war Grindelhof- und Klosterstern-Folklore. Der kommunistische Sohn des Ex-Kommunisten, der Shylocks Sohn die Freundin und die Stories klaut und sich von ihm immer nach Israel und New York einladen lässt. Und hier, nicht mehr ganz so verwirrt wie eben noch am Straßenschild von Aschkelon, beschleunigte ich im Subaru des nervösen Drusen den Motor meiner Erinnerung. Ich sah links im Autofenster die graue, blaue, endlose Fläche des Mittelmeers, uninteressant. Dafür zogen rechts Kilometer für Kilometer Strommasten und Stromkabel, lange, sinnlose Sand- und Betonwälle an uns vorbei und ein hoher, dichter, dorniger Stacheldrahtzaun. Dahinter sah man den riesigen schwarzen Würfel eines Heizkraftwerks mit zwei wunderschönen, strengen, dampfenden Schloten, und ich bekam kurz das unqualifizierte KZ-Gefühl, das jedes überlebenden Kind irrtümlicherweise genau zu kennen glaubt. Ich wusste schon immer, dass die Fulanis mich nicht mochten. Aber wenn Schleumel mich einen bebrillten Trotzkisten nannte, dachte ich, macht das nichts, seine Verachtung ist auch Respekt. Und was die teigige Fruma Forlani sagte, die Königin der rosafarbenen Morgenmäntel, in deren Falten 40 Jahre Parfum und Schwefelgeruch steckten, war mir sowieso völlig egal, denn sie dachte ja sowieso nie etwas. Ich hatte mich offenbar getäuscht. Ich ein Mechanik, wirklich? Nur Gesunde machten mich neidisch, nicht reiche, erfolgreiche, echte oder intellektuelle Muskelpakete. Kaum hatte ich einen rosazäher Rückfall, ging ich tief traurig durch die Stadt. Ich sah in jedes Gesicht und dachte, warum hast du und du und du nicht wie ich ein rotes Clown-Gesicht? Wo sind deine kleinen und großen Eiterpickel zwischen Nasenwurzel und Stirn? Warum trägst du nicht Sorgen mit dir herum, die sich durch die Poren deiner Haut den unappetitlichen Weg nach außen bahnen? Warum, verdammt, bist du und du und du so wahnsinnig happy und ahnungslos, aber ich bin es nicht? Manchmal wollte ich dann wie ein aufgebrachter Slapstick-Filmheld einen Passanten am Kragen ergreifen, schütteln, anschreien. Was macht dich glücklich? Sag es mir. Ich will auch glücklich sein, aber ich weiß nicht, wie man es macht. Und wenn ich zufällig doch glücklich bin, frage ich mich, wann die nächste Katastrophe kommt. Nein, natürlich wollte ich das nicht wirklich tun. Aber dass ich es gar nicht hätte tun wollen, wäre eine Lüge aller Shabbatai Zvi, als ihr zum Islam übertrat. Müssen 300.000 sein, die für dich abfallen. Damit kann man eine Menge anfangen, sagte Avi. Zum Beispiel endlich die Schulden zurückzahlen, die man bei seinem eigenen Vater hat. 40.000, nicht wahr? Ich hoffe, das Geld ist inzwischen auf seinem Konto, Wahrheitsfanatiker. Ex-Kommunisten sind auch nur Menschen, sie können nicht nur von ihrem Selbsthass und ihrer heimlichen Putin-Liebe leben. Hast du gedacht, da sitze ich aus, ich warte, bis der Alte in der Holzkiste liegt, dann habe ich auch genug Geld für einen Schabes-Juden, der für ihn an meiner Stelle das Kaddisch sagen wird? Ja, warum nicht, sagte ich. Und dann ernster. Wowe hat dir also alles erzählt, Blumenschwein? Ich habe ihn zufällig in 4 Jahreszeiten getroffen, bevor er nach Prag umgezogen ist. Ja. Ich war geschäftlich in Hamburg-Hanse und hatte ein Doppelzimmer zum Preis einer Junior-Suite. Er wollte in der Lobby den letzten anständigen Ostfriesentee seines Lebens trinken. Er lässt dir ausrichten, dass er dir nichts auszurichten hat, oder doch? Du hast ihn in seinem zweitschwersten Moment allein gelassen, sagt er, und wenn er dich zu fassen kriegt, schlägt er dich mit dem Spazierstock K.O., den du für ihn im Flur hingestellt hast, bevor du kommentarlos abgehauen bist. Und dass der berühmte Schriftstellersohn von der Polizei gesucht wird, findet er fast so lächerlich wie die Vorstellung, dass seine geliebte Frau wegen eines anderen alten Kackers nach Miami abhauen konnte. Er hatte immer nur Sukin Sin oder so ähnlich genannt. Heißt das Huren oder Hundesohn? Ach so, und noch was. So eingebildet und geizig wie du, sagte er, wäre schon lange. Das stimmt alles nicht, oder? Sagte ich. Ich atmete plötzlich schnell und laut durch die Nase ein und aus und fragte mich, wie es wohl wäre, wenn ich für immer die Luft anhielte. Außerdem, du bist nicht auf dem neuesten Stand. Ja, ich war ein Mechanik. Die furzende Frohme hatte recht gehabt. Aber der einzige Mensch, den ich nie abgleichend betrachtete, war Noah. Ihr Noah, mein Noah. Wenn ich an ihn dachte, fand ich, die Swedenborg-Engel hatten alle sehr gut eingerichtet. Ohne Schleumels Millionen wäre der verträumte N genauso verloren gewesen wie ich, ohne Wovers Zornschläge und Leistungsdruckexzess. Ohne die zärtliche, egoistische Liebe seiner rauen Städteleltern hätte er noch mehr und noch viel ernstere Probleme gehabt als ein jahrmarkthaftes Verhältnis zu Sex und diesen süßen Don Quixote-Komplex. Ja, ich gönnte ihm sogar die perfekte Zeit mit Natascha Le R. in New York, die er gehabt haben musste. Warum sonst wäre der auf Niederlagen abfahrende Noah aus seinem Upper West Side Versteck wieder geflohen? Und wenn mich etwas störte, dann nur, dass die langen, schlangenschmalen, expressiv gemusterten Dries- und Dior-Sächelchen auf seinem schmächtigen Ghetto-Judenleib so gut saßen wie auf den Schneiderpuppen in den heiligen romanischen Prêt-à-porter-Ateliers. An mir sahen sie immer so undelikat aus. »Du bist nicht auf dem neuesten Stand, Blumenschwein«, wiederholte ich. »Der neueste Stand«, sagte Avi. »Wie soll der sein?« »Noah hat meinem Vater die 40.000 längst überwiesen.« »Na klar, was sonst? Noch was?« »Es gibt schon lange keinen anderen alten Kacker mehr, mit dem meine Mami Miamis Strände und Betten durchpflügt«, sagte ich. »Sie ist wieder in Prag, und sie war es, die Wovo überredet hat, auch nach Prag zu kommen. Man nennt es Remigration.« »Deine Alten lieben sie, was?« »Ich glaube nicht«, sagte ich. »Ich glaube, sie haben seit 50 Jahren guten Sex, aber nur, weil er so ein Arschloch ist und sie so eine eingebildete masochistische Kuh.« »Genau wie bei Merav und bei mir, nur umgekehrt.« »Dann habt ihr also noch mindestens 49,5 zweisame Jahre vor euch.« So wenig ich mich selbst für einen ödipalen Typen hielt, merkte ich trotzdem, dass mich das Gerede über die Bettgewohnheiten von Mamascha und Wowe am ganzen Körper verspannte. Oder hatte ich noch wie ein langsam wirkendes Indiogift den Besuch in der Rechowsatopolski in meinen Adern und Faszien, den Streit mit Doritele, den Anblick ihres Babybauchs, Turgemans selbstbewusstes »Ich hab es hier gemacht« Pornem hinter den dunklen Gangsterscheiben seines Jeeps? Der Druck kam von den Schultern, zog in den Nacken und eine mittelschwere Migräneattacke war vorprogrammiert. Oder war mir einfach nur Noahs Mantel, der yogaschlanke Prinz aus der Schäferkampsallee hatte natürlich Größe XS, zu eng? »Du bist auch nicht auf dem neuesten Stand, Soli«, sagte Avi, »aber mach dir nichts daraus. Wir sind alle nicht auf dem neuesten Stand, wenn es um uns selbst geht. Die Welt dreht sich und wir stehen schwankend auf ihr und unsere Haare flattern gefährlich im Fahrtwind. Ich wundere mich bis heute, warum wir nicht davonfliegen und im Weltall verloren gehen. und warum ich manchmal so interessante Gedanken habe. »Soll das auch in deine Autobiografie?« sagte ich. Und dann sagte ich, »Es gibt leider noch keine einzige Zeile. Slicha, wie man in Igal Amirs Heimat sagt. Schlimm?« Dann bei dem Wort »schlimm« fiel mir etwas ganz anderes ein und ich holte mein iPhone raus. Ich entriegelte es elegant mit dem linken Daumen. Es machte auf lächerliche, aber nette Art Klack, wie Djeduschkas alte sowjetische Zenit. Ich hängte 3 weitere schnelle Bewegungen dran und da war sie, im Ordner Stress, Serafinas gefälschte Kindheitszeichnung. Ich hoffte, dass sie gefälscht war, dass Serafina mich damit nur dazu bringen wollte, nach Prag zu kommen und sie zu retten vor Vova, dem schrecklichen, Mama, der Mitmachenden, Balaban, dem... Ach, das machte doch gar keinen Sinn. Diese süße, untalentierte, prätherapeutische Kinderbildchen, abgebrochener, stumpfer Bleistift auf fettigem Butterbrotpapier, das sie, wie sie sagte, neulich hinter ihrem Bett in der Italska gefunden hatte, war bestimmt echt. Man sah Vova, der sie als 10- oder 12-Jährige mit seinem langen, haarigen Schwanz wirkte, und ein kleiner, schmächtiger Prinzensohn mit dicker Hornbrille hockte im Schneidersitz daneben und las ein sehr dickes Buch und tat so, als wären die beiden nicht da. Okay, dachte ich, es ist gar nicht der Mantel, der mich so fertig macht, der den Schweiß durch meine empathischen Poren treibt. Und die Erde drehte sich noch schneller mit mir und ich wünschte mir, dass ich weggeschleudert werden würde, mindestens bis zum Uranus. »Das wird dich interessieren«, sagte Avi. Ich blinzelte abwesend und genervt und sofort ging in meiner linken Gehirnhälfte eine neue Erinnerungstür auf. Das Bild, das ich sah, verzog sich schnell zu einer 8. Konkave Linien, weiße Strichelstriche und elektronisches Schneegestöber in der 8 ließen mich an eine altmodische TV-Störung denken. Die TV-Störung ließ mich wiederum an unser Prager Wohnzimmer denken, wo ich abends, wenn Mama und Papa ausgegangen waren und Serafina schlief, heimlich tschechoslowakische Nouvelle-Vague-Filme guckte, wegen der Musik und der vielen nackten Frauen. Und die nackten Frauen ließen mich an die Elster-Sauna und an den Gordonpool denken. »Hör doch zu«, sagte Avi. »Hörst du zu? Du und dein alberner Mord? Es gibt keinen. Ich hätte es dir sowieso nicht zugetraut.« Die Erde blieb stehen. »Was hast du gedacht, dass man in einem See ertrinken kann, der nur 1 Meter tief ist?« Endlich löste ich mich aus Avis zärtlichem Griff. Ich ging ein paar Schritte nach links, nach rechts zum Haus, die Treppe hinunter und wieder hinauf. »Was? Sag das nochmal.« Er lächelte, traurig und zart, dabei warf er seine fetten Schultern entschuldigend 2-3 Mal hoch, und er sagte, »Sie suchen dich nicht. Du kannst ruhig wieder nach Deutschland zurück.« Gleichzeitig zeigte er, ohne sich umzudrehen, wegwerfend hinter sich aufs funkelnde Villale. Ich nicht. Im Subaru war es jetzt so heiß wie in der Hölle. Während wir an der Diamantenbörse zum Ayalon Highway runterfuhren, immer weiter und weiter gegen die niedrige, wabernde israelische Terrorsonne, die sich aus Dafke mitzubewegen schien, erinnerte ich mich, wie sich vor dem Villale meine Stimme immer schneller nach oben geschraubt hatte. Die Geckos klapperten zufrieden mit ihren Schwänzen. Die Rosen- und Tamariskenbüsche, 2 maniküremäßig gestutzte Dreiecke, einer rot, einer grün, zusammen ein blutender Davidstern, wuchsen in Superzeitlupe lautlos vor sie hin und ich schrie, »Was? Was weißt du, Blumenschwein? Was heißt 1 Meter tief? Was heißt, er ist nicht ertrunken? Was mache ich dann überhaupt hier? Und wer sagt das?« »Sein Name fällt mir nicht ein«, sagte er, »Schneider, Müller, Schröder, so ungefähr.« Die Volksgenossen sagen, er hätte zwar Feuer im Arsch, aber nicht in der Birne, dort wäre er ganz kalt. Sie sagen, er ist so kalt wie Leutnant Junger und so leidend wie du. Ich kenne nichts von diesem Leutnant Junger, er grinste geheimnisvoll, seine großen braunen Augen Tränen unterlegen, scheint ein richtiger Auflagenmillionär zu sein. Und von dir habe ich nur Post aus dem Holocaust angelesen. Mir fehlten aber die schweinischen Stellen, mit denen du die Goim angeblich immer so nervst, darum habe ich gleich wieder aufgehört. Schneider, Müller, Müller, Klaus Müller, Klaus die Kanaille, Enkel von Karl Müller, dem fanatischen Autor der kleinen Anleitung, der in Dachau kein Kapo sein wollte, die einzige Tunte, die auf Nazis schießen ließ. Also gut, Müller. Müller, das hat mir dein Tate erzählt, hat in der Mopo oder im Abendblatt gesagt, viel hätte nicht gefehlt und er hätte sich zwischen Berlin und Lutherstadt Wittenberg von einem ICE in dünne Mettwurstscheiben schneiden lassen. Diese Deutschen, sind sie nicht süß? Aber dann war da irgendwas mit »Wer wird Millionär?« Das Geld, das er gewonnen hat, nicht er, hast du Alzheimer, Avi, sein schwuler Freund, hat ihn gerettet. Und du? Keiner hat ihm vorher die Wahrheit über sein Buch gesagt und über ihn selbst und über die aufregende deutsche Schuld. Immer noch besser und interessanter, hättest du zu ihm gesagt, der Enkel eines Reichssicherheitshauptamt-Abteilungsleiters zu sein, als der Sohn eines Postboten in San Marino. Avis Fettsack-Aussprache wurde feuchter, er schnaufte wie Pessach, der Dalmatiner, wenn Mamascha früher seinen Bauch und seine Leisten etwas zu verliebt streichelte. Keiner, nur du. Ohne dich, ohne deine fantasievollen Gemeinheiten und deinen beherzten Wake-up-Schlag mit dem Ruder, hätte er weiter ans Märchen vom guten Deutschen geglaubt und kein Wort mehr geändert. Du warst der Vater der dritten Version. Wir haben in einem Tretboot gesessen, Avi. Tretboote haben keine Ruder. Der dritten Version von was? Er sucht dich, er will sich entschuldigen, er will Danke sagen, sagt Wova. Meinst du, er lügt so wie mit dem Ruder? Sag mir, kann es sein, dass ich der Player von New York, Berlin und Herzliche Pitur wirklich falsch zugehört habe? Der dritten Version seines Bestsellers, Soli, der Held ist ein Antisemit, der keiner sein will. Und statt Xanax, Nardil, Nardil, raucht er ab und zu ein Joint. Was noch? Avis Schmatzen sexualisierte sich immer mehr. Und ich zwang mich, ihm nicht in den Schritt zu gucken, wo sich seine weite aristokratisch-weinrote Korthose bestimmt noch höher aufrichtete als sonst, denn mir war schon schlecht genug. Und er onaniert wie sein großes Idol, ein bösartiger, aber sportlicher jüdischer Schriftsteller, dreimal am Tag, am liebsten in der Öffentlichkeit. Avi, sagte ich und guckte plötzlich doch auf seinen Hosenschlitz, was macht dich eigentlich automatisch scharf? Nur eine Muschi? Oder steht hier dir auch, wenn Leute, die dich als Kind indiskutabel fanden, ratlos sind? Das Zelt, das sich zwischen seinen Beinen aufrichtete, ließ in meinem Kopf sofort das nächste Erinnerungsfenster aufgehen. Ich sah, leider nur für eine Viertelsekunde, nicht länger, das Sommerlager an der Sazawa. Wir Kleinen hier in den ehemaligen grauen Kasernenhäusern, die größeren drüben am Fluss, in diesen schönen, hohen, dunkelgrünen Zelten, die bei jedem Windstoß davonzufliegen schienen, wie das Haus dieses Mädchens aus dem Zauberer von Oz. Nicht schlecht, dachte ich, auch mal eine Postkarte aus der Vergangenheit zu kriegen, auf der nicht jemand geschlagen, belogen, betrogen, zu Unrecht gelobt, getadelt oder vergewaltigt wird. Aber dann sah ich leider gleich wieder etwas, was meinen Metabolismus aktivierte und eine neue Schweißwelle aus mir heraustrieb. Ein Foto von Serafina. Das Foto von Serafina. Sie ist ungefähr 12 und noch schmal und hübsch und süß. Sie hält einen großen Bären mit Hundeschnauze und Menschenaugen im Arm und guckt ihn verliebt an. Das Foto steht in einem Art Dekorrahmen auf Wovas Schreibtisch. Zuerst in Prag, dann in Hamburg und später gibt es zwei davon, in jeder Wohnung eins. Und sogar die Rahmen sehen fast gleich aus. Von mir hatte Wova nie ein Bild aufgestellt oder aufgehängt. Aber auf mich war er ja auch nie... Ja, was? Geld macht mich scharf, sagte Avi. Schmatz, 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 schmatz. Familienglück, schmatz. Das Maunzen der arktischen Kraniche, wenn ich an Jurzeit am Grab meines Vaters in Ohlsdorf einen leicht angejazzten Augustgardisch sage, meine Spezialität... Und wenn ich ein Buch lese, für das ich gewissen Leuten zufolge zu dumm bin, tut mir mein Hormondudel weh, so hart wird es. Kafkas Tagebuch einer traurigen Motte habe ich schon dreimal gelesen. Hättest du mir das zugetraut? Seit ich bei Christie's das Original ersteigert habe, frage ich mich, ob du und nur damals Taki in Jerusalem wart, um es zu suchen, als wir alle ans Tote Meer gefahren sind, oder ob ihr nicht heimlich in den Al-Quds-Buff wolltet. Was ich darauf erwiderte, machte nicht mehr viel Sinn. Ich trat einen Schritt zurück, dann noch einen. Ich salutierte, ja, ich salutierte, und ich sagte, »Fragen Sie bitte Ihren Schmock, Leutnant Blumenschwein, was ich als nächstes tun soll. Soll ich wieder nach Deutschland zurückfliegen und Irida machen? Soll ich Klaus treffen, am besten gleich mit den Typen vom NDR, die einen Film über die schreibenden Cherubinas machen wollen, wie man sich in der Italska seit Monaten aufgeregt erzählt, und mit ihm live im Berliner Dom eine deutsch-jüdische Versöhnungsshow abziehen?« »Soll ich mir nach meinen beiden letzten Superjachnes im Prenzlauer Berg eine nette Schickse suchen? Soll ich mit ihr ein unkoscheres Kind machen? Und Avigdor, was sagt das Dudele? Ist es schlaff, heißt das nein. Steht es, dann überlege ich's mir trotzdem nochmal.« Was antwortete mir Avi darauf? Daran habe ich später noch sehr oft gedacht. Vor allem, wenn ich einen Schuss gute Laune brauchte. Wie zum Beispiel in Kiew auf dem Flughafen Julia Timoschenko, als ich bereits zum zweiten oder dritten Mal auf den Anschlussflug nach Ivano-Frankivsk wartete. Im heißen, lauten, stickigen Subaru des Drusen fiel es mir aber partout nicht ein, wahrscheinlich weil mich das ständige Hin und Her zwischen Lang- und Kurzzeitgedächtnis zu sehr verwirrte. Ich sah mich nur noch rückwärts die von höhnisch nickenden Oleanderbüschen relativ zu gewucherte Gartentreppe zur Straße runterstolpern. Ich sah mich selbst von oben, als hätte ich in meinem Kopf eine Kamera und einen Kamerakran, so ähnlich wie in einem verdammten Gary Harper Blockbuster, aber ohne Aussicht auf ein sedierendes Happy End. Ich sah mich in Noahs Nullerjahre engem Wintermantel und wunderte mich, wie groß und schmalschultrig und alt und glatzköpfig und schief ich war. Ich sah Avi, wieder an die greisengesichtige Wurzel des Gummibaums gelehnt, und nun hörte ich ihn doch etwas sagen. Der Dollarkönig von Manhattan und Sexsklave von Herzlieb Pitour rief weinerlich: »Wir hatten einen Deal. Du schreibst mir die Memoiren, ich sperre das Wix-Video auf allen WFOJ-Plattformen. Und jetzt? Gut nicht. Jobs und Zuckerberg veröffentlichen jedes Jahr ein Scheißbuch. Du hast 2 Monate, dann lieferst du fett aber nicht, sonst lade ich das Wix-Video wieder hoch. Das kostet mir einen Furz und einen Spritz, Solomonka.« Ich erschreckte mich und stolperte wieder, denn auf Erpressungen reagierte ich seit meinem ersten Telefonat mit Klaus der Kanaille nicht gut. Ich hörte mich rufen: »Das würdest du niemals tun!« Ich hörte Avi rufen: »Natürlich nicht, das war nur ein Witz. Ich habe ja auch praktisch keinem erzählt, dass Noah lebt. Außerdem hat sowieso jeder das Sauna-Video gesehen. Du bist der wichsende Heine, der deutsche Polanski. Du bist berühmter als Ron Jeremy. Die Jeckes lieben dich für deine zwanghafte Zwanglosigkeit. Nur deine Bücher kaufen sie nicht.« »Du lügst«, schrie ich. »Du willst, dass ich genauso im Arsch bin wie du.« »Ich bin nicht im Arsch.« »Doch, in Merafs Arsch.« »Na gut, na und? Dann hau doch ab. Verschwinde, du unbrauchbarer Ghostwriter. Aber sag mir vorher, wofür Merafs Ex-Ex seinen alten Wintermantel braucht. Soll er doch zu Marc Jacobs in Williamsburg gehen, die haben auch Kaftane. Nu, wohin will er damit? Wo ist er überhaupt?« »Wer weiß es genau? Pazifik? Lamu in Kenia? Bucac in der Ukraine? Wo, Avi, rat mal, ist es gerade eiskalt und wird im süßlichen Babia-Idiom gequatscht?« »Ihr verdammten 2 kleinen cleveren Schweinchen, ich will mit!« »Der andere Ex ist in dieselbe Richtung unterwegs, jetzt verstehe ich. Darum lief neulich was zwischen ihr und der niederpodolischen Kunst- und Hostessenspedition. Ivano-Frankivsk.« Ich sagte leise: »Vergiss es, Blumenschwein, du bleibst hier. Wir wollen nicht mit dir spielen. Wir wollten noch nie mit dir spielen. Spielt mit Merav.« »Nein, doch, nein!« Und dann sah ich, die Kamera flog fast davon, Avi langsam an der glänzenden, glatten, schwarzen Wurzel entlang auf den Boden rutschen, sein immer kleiner werdender, runder, schwarzer Körper zuckte so, als weinte er. Ja, er weinte und hielt sich die dicken Fäuste vors Gesicht, wie früher, als wir im Kellinghosenbad Knoten in seine Hosenbeine und Strümpfe machten. Ich sah das Eldes Wielerle, wie es immer kleiner wurde, die Gärten, Terrassen, den Pool mit dem wabernden Davidstern auf dem Beckengrund, und nur den Buddha sah ich nicht. Der Druse hielt vor einer langen weißen Mauer und machte ein Geräusch wie ein aufgeschlitzter Reifen. Seine Augen waren rot und matschig und erinnerten an zertretene Weintrauben. Die eingefallenen, unrasierten Wangen hatten den Touch von 3 Monaten Abu Ghraib. »Er müsse schnell weiter, Richtung Golan«, sagte er in seinem schönen englischen Englisch. »Und er würde ab jetzt nur über die kleinen Straßen fahren, denn auf dem Ayalon und auf der alten Küstenstraße Tel Aviv-Haifa werde zu viel kontrolliert.« Ich machte die Autotür auf, aber er hielt mich zurück. Der Griff seiner Hand auf meiner Hand war eisern und exzentrisch, und ich sehnte mich sofort nach Blumenschweins fleischigen Armen und warmen riesigem Speckbauch zurück, aber das warf Fragen auf die ich keine Antworten hatte und wollte. »Hier, bitte, der Radam-Friedhof«, sagte er. »Sag deinem toten Kumpel Hallo von mir, wenn du im Geist mit ihm sprichst. Wir Drusen dürfen eher Ziegen ficken als uns umbringen, aber so ein Selbstmord eröffnet natürlich auch dem größten Idioten ein paar willkommene mystische Möglichkeiten.« Dann, immer noch die Hand auf meiner Hand, hielt er eine längere Ansprache, in der mehrmals seine geschwollenen Hoden vorkamen, die Wiedergeburt als das große Drusending schlechthin, seine Verwandten in Quneitra, in Beirut, in Texas, die 1000-jährige Abwesenheit des Kalifen al-Hakim oder so ähnlich, die offenbar gerade zu Ende ging, der nachlassende Ehrgeiz der Jungen, sich dem Willen Gottes oder eines anderen höheren Wesens zu unterwerfen, dem Willen des Umhüllenden, wie die Drusen sagen, glaube ich. Außerdem wollte er wissen, ob ich nicht doch die Karten fürs Lou Harper-Konzert in Caesarea kaufen wollte. Mit diesen Eiern würde er wirklich nirgendwo hingehen. Und wenn er beim nächsten Reservedienst den Pali erwischen würde, der ihm so übel reingetreten hatte, würde er zurücktreten. Punkt. Pause. Nächster Redeschwall. Ich glaube, meine Augen wurden auch langsam rot, während er filibusterte. Ich fragte mich, ob ich, bis auf die schicke, transparente, halbschwule Marc-Jacobs-Brille, Relikt meiner kühlen Berliner Ego-Orgie, nicht genauso irre und unrasiert und unzivilisiert aussah wie er. Eventuell wurde mir auch immer heißer und mein Bauch redete mal wieder mit mir, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich mich schließlich dem Druck der rauen, warmen Hand meines Zufallsbekannten und seiner nicht enden wollenden Ansprache dadurch entzog, dass ich mich schnell wieder zum Villale zurückbeamte. Dort war es, nach Havis und meinem filmreifen Wortgefecht, jetzt vollkommen still. Man hörte nur das sanfte Tuckern der Bewässerungsanlage und Avis leises, schluckaufartiges Schluchzen. Er lag immer noch wie gefällt da, mit dem riesigen Oberkörper gegen die harten, stacheligen Wurzeln des Gummibaums gelehnt. Ich guckte ihn mitleidig an, wie Ben Hur, der am Ende des Kampfes seinem besiegten Gegner das Leben schenkt, und sagte zum weinenden Multimillionär und allerneuesten Merav-Opfer: »In seinem zweitschwersten Moment habe ich ihn allein gelassen«, hat Wover gesagt, ja? »Und der schwerste, gab es den auch?« Das wusste der arme Avi natürlich nicht. Aber ich hatte längst selbst einen Verdacht. Was hatte Wover mit Mamascha, Serafina und Balaban als griechischer Chor im Hintergrund in sein iPhone geflüstert, als ich an diesem Morgen vor Ritteles Haus Wache gehalten hatte und nur mit Mühe Tagtraum und Albtraum unterscheiden konnte? »Alles sei noch mal ganz anders gewesen«, hat er gesagt. »Mama und ich könnten unsere Bücher neu schreiben, wenn er mit seiner Version seines Lebens fertig sei.« »Ja, er habe Djeduschka auf dem Gewissen. Nein, leicht gefallen sei es ihm nicht. Aber wenn er zusammen mit diesem Hundesohn Kostja Kostos, dem STB, seinen Namen nicht geliefert hätte, hätte er selbst irgendwo in einem der Bartholomäischer Kerle ein paar Kugeln in Brust und Kopf gekriegt. Und Mama Serafina und ich wären bald genauso hungrig, entrechtet und verloren gewesen wie die Verwandten von 20 Millionen Gulag-Häftlingen. Kann etwas schwerer sein, als den eigenen Vater zu verraten? Naja, ich hätte kein Problem damit, dachte ich grinsend und suchte vergeblich Avis düsteren, von Tränen verschwommenen Mops-Augenblick. Schon gut, Avi, sagte ich. Ich glaube, ich weiß, was ich wissen muss. Hör auf zu heulen, das steht dir nicht. Fahr zur Bank, heb von deinem Konto 1 Million in kleinen Scheinen ab, kipp sie in Noahs alten Swimmingpool und nimm ein entspanntes Geizkragenbad. Und wenn Merav wiederkommt, gib ihr zur Begrüßung eine Ohrfeige. Sie mag klare Ansagen, das haben Noah und der Mönch nie kapiert. Dabei streichelte ich ihm die kalte, nasse Wange und reflektierte leidenschaftslos die Allerweltsfrage, warum einem die, die man seit seiner Kindheit kennt, so nah sind, obwohl man sie nicht mag. Dann ging ich wieder die Gartentreppe von Noahs Ex-Villale hinunter, diesmal ohne zu straucheln wie ein fliehender Dieb. Und bei jeder Stufe, die ich hinter mir ließ, dachte ich, die hat Noah mit Schleumels Benjonse bezahlt. Und die und die. In diesem Moment, die Hand des Drusen presste meinen Arm wie eine Zange zusammen, die lange weiße Mauer des Ahadam-Friedhofs wellte sich wie eine Purim-Schlange und war plötzlich rot, dann grün, dann gelb, dann wieder weiß, mischte sich sowas wie Hyperrealismus und sehr viel Gefühl in meine Erinnerung. Ich schaute jetzt wieder in Herzlier Pituach nach oben, in den weiß glühenden Mittagshimmel, der sich an den Rändern bereits rötlich färbte und einen noch heißeren, stickigeren Nachmittag ankündigte. In den Ästen der beiden riesigen Paternosterbäume links und rechts vom Gartentor hockten reglos ein paar sehr schwarze, faustgroße Vögel. Der strohige Hibiskusduft mischte sich mit dem heftigen Odeur von Oleander, Bougainvillea, Jacaranda, Ficus, Flammenbaum, die den Blick von der Straße zu Merafs inzwischen dreistöckigem Villa halbwegs verstellten, und ich dachte wieder und wieder, es bricht mir das Herz. Denn mir brach es immer das Herz, wenn ich mir vorstellte, was Noah sich alles selbst verdarb oder was er verloren gab. Die 18 Millionen, seine beiden missratenen Töchter 1 und 2, wo waren die eigentlich? Auch an der polnisch-slowakischen Grenze, in einem Luxussanatorium für demoralisierte JAPs in Jelenia Gora, während Merav auf ihrer Fotosafari war? PPP, CCC, Gedix, das Jahwe-Album, den Buddha-Deal, jedenfalls bis vor ein paar Wochen noch. Die Paternoster-Baumvögel öffneten ihre Flügel und stiegen einer nach dem anderen wie Helikopter senkrecht auf. Auf Wiedersehen, Noahs, Ramis, Avis, Yamatal. Und nun endlich, so klar im Kopf wie noch kein einziges Mal an diesem schweren, verwirrenden Tag, begriff ich, was Noahs und meine ureigenste Ghetto-Geschichte war. Die Story, die nicht nur gut klang und sich zum Weitererzählen eignete, sondern echtes Mythenpotenzial hatte. Ich nannte sie damals und ich nenne sie heute, halb deutsch, halb jiddisch, die Lass uns Freunde bleiben Maße. Erinnern Sie sich? Als mich Noah im April 1988, einen Tag nach Auschwitz, morgens um 8 vor dem Südeingang des Innocentia-Parks, in seinem nach angefaulten Äpfeln und Gras stinkenden Ursaab angefleht hatte, ihn nicht zu verlassen, wenn ich schon meinen kräftigen galizischen Samen auf Nataschelis Zitzkelis verspritzen musste, schrieb der ewige Loser große Tanach-Geschichte. Das war das Gegenteil der Kain- und Abel-Räuberpistole. Das gab es noch nicht. Nicht in der Bibel, nicht im Leben. Der betrogene Bruder bittet den betrügenden Bruder, bei ihm zu bleiben und ihm seine Wut, Tränen und Schimpfworte zu verzeihen. »Ist das dein Ernst?«, hatte ich ihn gefragt. »Du fragst mich jetzt, ob wir Freunde bleiben?« »Wenn du es nicht machst, Karobinerchen«, sagte er leise und biss kurz wütend in seine geballte Faust, »dann muss ich es eben tun.« »Ja«, sagte ich, »das stimmt. Da hast du auch wieder recht.« »Ich habe immer recht«, sagte er, »außer ich irre mich.« Oh, wie ich Noah liebte. Hätte ich ein Kind, würde ich es genauso lieben, selbstlos und unaufgeregt. Es reichte mir, ihn anzusehen, schon war ich mit etwas verbunden, das Abulafir die Einheit des Schweins mit dem Sein nennt. Die wirren braunen, drahtigen Haare in der klassischen Michaels-Geheimratseckenmanier, die platte hasarische Nase, das Lächeln, das oft aus vielen kleinen, schnellen, ironischen Zuckungen bestand, die musulmannmäßig tief sitzenden, grau umrandeten, quicklebendigen, teebraunen Augen, die emigrantisch karierten, gestreiften und rauen Dries van Noten, Jacken, Hosen, Hemden, Pullover, Mäntel. Das war der Look der ewigen Butchertjeschive, in der junge Männer wie wir lernten, dass der nervige, ewig abwesende, monotheistische Gott, dessen Ruf angeblich der schwerhörige Abraham als 600-Jähriger gehört hatte, nichts anderes war als ein Synonym für die unangenehme Erkenntnis, dass es ihn gar nicht gab, so wie auch sonst den Menschen in guten wie in schlechten Zeiten keine höheren Wesen zur Verfügung standen. Wir beiden ausgekochten Butchered Boys wussten natürlich schon als stammelnde Säuglinge Bescheid. Uns konnte man nicht reinlegen. Wir waren mehr als nur spirituell füreinander da, weil sonst keiner für uns da war, weder oben noch unten, aber ohne menschengemachten Psychoterror und durchsexualisierten Versöhnungskitsch. Und deshalb war ich auch nicht böse auf Noah gewesen, als mir ein paar Wochen zuvor klar geworden war, dass er seine sudanesische Entführung und Hinrichtung nur erfunden hatte, um neu beginnen zu können. Wenn das gut ist für ihn, dachte ich, dann ist es gut. Und darum störte mich jetzt nicht, dass der Rest meines Buddha-Anteils immer noch nicht auf meinem israelischen Konto war. Übergebe ich dir in einer kleinen ledernen MCM-Tasche, wenn du mir auf dem schweinestallartigen Aeroport von Ivano-Frankivsk entgegenkommst, aber die Tasche will ich zurück, schrieb er auf meine WFOJ-Timeline, und ich war sogar froh, dass er zur Peitsche griff, wenn es gut für mich war. Schleumel der Große war übrigens auch ein zynischer Butcher-Boy gewesen, allerdings ohne einen besten Freund. Und wo war sowieso, aber leider hatte er dort, wo andere Menschen einen Charakter haben, ein paar gesunde Überlebensinstinkte zu viel. Vielleicht konnten Kostja und er darum nie so füreinander da sein wie Noah und ich. Dafür hatte er von Mamascha bis Ingrid alle seine Frauen halb bewusstlos gefickt. Noah, dachte ich, während der Druse mit einem ephemeren Gurgeln seine Ansprache unterbrach, sich mit der Hand gegen die Stirn schlug und an mir vorbei ins volle Handschuhfach des Subarus griff, machte als Noah himself alles falsch und als Soli-Freund alles richtig. Er kam sogar meinetwegen aus dem Jenseits wieder zurück, weil es ohne mich dort nicht aushielt. Und ich? Ich hatte apropos Jenseits wenigstens einmal alles absolut richtig gemacht und das war eigentlich auch eine ziemlich diepe Noah- und Soli-Ghetto-Geschichte. Es muss so ungefähr im Juli oder August 1997 gewesen sein. Wir hatten, das kam hier schon mal vor, mit Schleumel am Ende seiner Israel-Abschiedstour einen Nachmittag lang im Café Bensonna unter diesen riesigen 70s-Betonpilzen gesessen und über Rashi, Ilf und Petrov, Sombart, Kirk Douglas, den frühen und späten Ben-Gurion geredet, über Schleumels Geschäfte und meine Bücher. Und er versuchte ein letztes Mal, Noahs Sinn für pragmatische Schlechtigkeit zu verbessern, denn er wusste, besser als wir, dass er nur noch wenige Monate zu leben hatte. Am Ende strich sich Schleumel der Große über seinen weißen 7-Tage-Bart, den er seit kurzem trug, so als sitze er bereits für sich selbst schiefe. Es machte Ratsch-Ratsch und er bat uns zu gehen. »Kinder«, sagte er gut gelaunt, Hier im Herzen des jüdischen Brasilia, im Schatten von unzerstörbarem Sichtbeton, er zeigte auf die Pizza und auf den weißgrauen Pluto-Hotelturm, und beschützt von unseren Jungs. In diesem Augenblick überflogen 3 Quirrjets von Norden nach Süden den heruntergekommenen Hayakon-Strand, möchte ich mich allein vom Land unserer Vorfahren verabschieden. Und lass mir den Wagen hier, ich kann heute keinen Meter mehr laufen. So schwach habe ich mich zuletzt in den Wäldern von Lisnovo gefühlt. So marschierten wir 20 Minuten später in der israelischen 50-Grad-Killerhitze herunter zur Ben Yehuda und schwiegen depressiv vor uns hin. Und weil ewig kein Taxi kam, nahmen wir genervt den Fünfer, der zum neuen Busbahnhof fuhr. Als ich an der King George ausstieg, ich wollte mal wieder bei Pollack nach Kafkas Mottentagebuch fragen, sah ich im letzten Moment auf dem Sitz hinter dem Fahrer einen riesigen Araber in einer weißen Keffiyeh, dessen Augen im präzisen Rhythmus einer tickenden Uhr auf und zu gingen. Ich sprang sofort wieder in den Bus, um Noah rauszuholen und vor dem sicheren Tod zu retten, aber die Tür ging hinter mir zu und wir fuhren los. Ich zerrte ihn stumm zum Ausgang, rollte die Augen, drückte selbst erfundene SOS-Morsezeichen in seine Hand und an der nächsten Haltestelle zog ich ihn raus und da standen wir, ich zitternd, ADS Noah, damit beschäftigt, in seiner Hose nach einem Zettel zu suchen, auf dem er eine neue Romanidee notieren wollte, Arbeitstitel mit Zinsen in die Binsen, und wir lebten. Als wir im halbfertigen Villale ankamen, machte ich gleich den Fernseher an und schaltete von einem Programm aufs andere, aber nirgends war von einem Bußattentat die Rede. Ich war trotzdem stolz auf mich. Stolz, dass ich, um Schleumel Folanis einzigen und süßesten Sohn zu retten, mit ihm fast gestorben wäre. »Da ist sie auch nicht«, schrie der Druse und knallte das Handschuhfach zu. »Diese verdammte Glock!« Die Klappe sprang wieder auf, er schlug mehrmals dagegen, bis das Fach endlich zu war, und sagte viel leiser. »Warum hast du in der Hitze einen Wintermantel an?« Dann wurde er wieder lauter. »Was willst du noch von deinem toten Peace-Now-Kumpel? Er ist weg. Er kommt nie wieder zurück. Nicht als Kakerlake, Tiger oder Neugeborenes. Diese ganze Wiedergeburtsscheiße ist eine einzige verfickte Lüge, verstehst du? An die sich meine Leute krallen, damit sie ihr Scheißleben weniger bedrückt. Verstehst du? Beim nächsten Mal denken sie, wird alles besser. Beim nächsten Mal geht Syrien bis Jerusalem und sie müssen sich nicht mehr mit ihren Verwandten am Stacheldrahtzaun von Kunetra den letzten Familienklatsch zurufen.« Er beugte sich so weit zu mir vor, dass ich kurz dachte, er versetzt mir einen Kopfstoß. Mit seiner Aggressivität, mit seiner inneren Aufregung, panisch bis zur Selbstzerstörung, erinnerte er mich an einen Menschen, der, ein paar hundert Meter von unserem parkenden Wagen entfernt, hinter der nun wieder weiß leuchtenden stabilen Friedhofsmauer lag. Tal, das Self-Hater Schmelnik. »Was nützt es mir, darauf zu hoffen, dass ich später angeblich wiederkomme, wenn mich heute Nachmittag die Militärpolizei ohne meine Dienstpistole erwischt und ins Gefängnis steckt und mit alten osmanischen Telefonbüchern verdrischt? Für die sind wir Drusen immer noch unzuverlässige verlogene Araber, sogar immer mehr. Da können wir noch so viele Scheißpalis für sie verprügeln.« Er lehnte sich endlich erschöpft vom Reden zurück. »Warum konnten die Israelis 1973 unser Dorf nicht zuerst räumen, bevor sie es bombardiert haben? Warum habe ich immer so ihre Kopfschmerzen und diese weißen, flirrenden Löcher vor meinen Augen und diese Lücken in meiner Erinnerung?« Und als ich jetzt langsam und vorsichtig die Autotür aufmachte, flüsterte er, »Glaubst du auch an Wiedergeburt? Bist du auch so ein Trottel?« »Vielen Dank fürs Mitnehmen«, sagte ich. »Es war sehr hilfreich«, ich sagte das englische Wort »helpful«, das ich vorher noch nie benutzt hatte, »und interessant, ich habe mir«, jetzt zeigte ich mit dem Zeigefinger auf meine Schläfe, »alles notiert.« Er legte wieder seine Hand auf meine, aber kraftlos, und sah mich mit seinen blutunterlaufenden, glasigen, blauen Kreuzfahreraugen an. »Du hast gesagt, du bist Schriftsteller«, sagte er. »Ja?« Ich glaube, ich nickte. Jetzt wollte ich wirklich gehen. Alles drehte sich, das Auto, die Welt, sein ausgemergeltes Assad-Gesicht, und ich glaube, ich fragte mich plötzlich selbst, was ich vom Toten Tal wollte. »Und was schreibst du gerade?« »Nichts.« »Wirklich?« Ich schwieg. »Und davon kann man leben in Deutschland, vom Nichtschreiben?« Ein charmantes Lächeln. Mamascha sagte immer, wenn ich wolle, könne ich wie ein aserbaidschanischer Ölprinz lächeln, war meine Antwort. »Warte«, rief er, während ich langsam ausstieg. »Warte!« Und plötzlich war die Glock in seiner Hand. Er richtete sie auf mich und ich dachte, das ist ja interessant. Wieso spüre ich nichts, wenn mich jemand mit einer Waffe bedroht? Die Pistole sah elegant, technisch, kalt, heiß, gefährlich, beruhigend aus. Und das Loch in ihrem Lauf war so schön eng und schwarz, dass ich am liebsten den kleinen Finger reingesteckt hätte und ihm dann mit meinem ganzen Körper hinterhergeklettert wäre. »Da ist ja mein Baby. Oh mein Gott, danke, danke. Ich bin zwar vergesslich, aber ich habe noch nie etwas verloren.« Ich machte einen Schritt zur Seite. »Warte, warte. Willst du gar nicht wissen, warum ich zum Lou Harper-Konzert wollte?« »Hast du nicht gelesen, was dem Gentleman des Rocks, was Mr. Music, passiert ist? Seine Managerin hat ihm die Eier abgeschnitten und er hat's nicht einmal gemerkt. Und er hat kleine Mädchen gefickt und sie sind ihm 30 Jahre später draufgekommen. Und was macht dieser alte, dünne Kerl, der in den 70ern so berühmt war wie Lennon und Schmuli Kraus? Was macht er? Bricht er zusammen? Nimmt er wie dein toter Kumpel ein paar Tabletten zu viel und hofft auf ein nächstes sorgloses Leben als siamesische Unterwasserschnecke? Nein! Nein, er tritt wieder auf. Er schreibt einen Hit, er schenkt seinem berühmten, drogensüchtigen Hollywood-Sohn einen Filmscore, dass die Leute wie die kleine Nachtmusik nachpfeifen. Er ist glücklich, er fickt nur noch 40-Jährige. Er guckt bei Interviews, als hätte er für immer den Dreh raus. Und er macht wieder Geld, sehr viel Geld. Er hat ein Comeback. Das nenne ich Wiedergeburt. Hast du gehört, Khalif al-Hakim, du Pisser? Ich nickte sicherheitshalber. Bist du blöd, Deutscher? Was ist los mit dir? Der Druse senkte die Glock. Glaubst du, ich bin so irre, dass ich dich für den Kalifen halte? Und da waren sie auf einmal die schlimmsten Bauchschmerzen meines Lebens. Ich glaube, ich bekam auch noch eine Blitzmigräne. Jedenfalls sah ich kurz nichts und dann sah ich das weiche, liebevolle, geduldige, überlegene Khrushchev-Gesicht des Buddhas und hätte am liebsten geweint. Männer weinen nicht, murmelte ich. Vovas Sohn weint nicht. Ich ging auf dem leeren Friedhofparkplatz in die Hocke, atmete langsam und spannte alle Muskeln meines Körpers an, und wenn ich alle sage, meine ich alle. Und als ich die Augen öffnete, war der Buddha wieder weg und der Subaru auch. »Das tat weh«, sage ich ihn. Das war fast so schlimm wie Mamasches und Serafinas immer kleiner werdende Gestalten auf dem Laufband in Hamburg-Fuhlsbüttel am Tag ihres Abflugs nach Miami. Ich machte die Augen schnell wieder zu. Kein Buddha. Dafür sah ich jetzt Madames riesigen weißen Arsch. Ich sah Orithelis zum platzenschweren, schwangeren, glänzenden Bauch. Ich sah den Affen auf meinem Kopf. Ich sah Klaus im grünen, kalten Wasser des Werbelinsees treiben. Ich sah ihn in der Paulskirche, sie gaben ihm den Friedenspreis. Und er hielt eine Rede, in der er mich mit Siegfried Krakauer und Jud Süß verglich. Ich sah Lilis großes, rotes Pferdegesicht, ihren Mund und meinen Dudek in ihrem Mund, der einfach nicht hart werden wollte. Und ich dachte, Realität ist, wenn man aus einem Traum in einen anderen erwacht. Wer will die letzten 72 Stunden meines Lebens haben? Ich nicht. Und dann dachte ich, bitte, bitte, lieber Gott, den es hoffentlich gibt. Ich will gleich wieder die Augen aufmachen. Es soll der 15. Dezember 2005 sein. Ich bin zu Hause in Berlin und nichts ist passiert.